ein Interview mit Xavier Hagen. Xavier Hagen ist von Umsenjib und er wird etwas sagen zum Thema Elektropop-Opera. Die Elektropop-Opera wird am Montag, 28. März, wieder in Basel aufgeführt, und zwar in Gare du Nord. Und dazu gibt es dann gleich im Anschluss mehr. Und die zweite Hälfte der Sendung wird von Vasovia Vento gefüllt, und zwar der März-Ausgabe. Ich wünsche dazu auch viel Vergnügen. Und jetzt bin ich hier verbunden mit Xavier Hagen in Brieg, glaube ich, sind Sie gerade momentan augenblicklich. Hallo?
Ja.
Wunderbar. Ja, ich habe Sie angerufen, weil hier eine Esperanto-Elektro-Pop-Opera in Basel stattfinden wird. Das Ganze hat ja hier bereits im Herbst letzten Jahres gestartet und jetzt kommt ihr mit dieser Esperanto-Elektro-Pop-Opera nach Basel. Aber vielleicht zuerst einmal so ein paar grundsätzliche Fragen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Wir sind ein Ensemble für neue Musik mit dem Namen Umsenjib. Umsenjib steht eigentlich für die Abkürzungen unserer Geburtsnamen. UMS für Ulrike Meyer-Sporn und Jib für Javier Ignacio Palau Ribes. Dieses Ensemble macht, wie gesagt, neue Musik, und zwar grundsätzlich auf zwei Schienen. Zum einen komponiert es selber, zum anderen vergibt es Kompositionsaufträge, und so holt es eigentlich dieses Medium von beiden Seiten ein.
Was heißt in diesem Fall neuere Musik? Irgendwas so ein bisschen Unverständliches, auf jeden Fall nicht Mozart oder Goethe. Und was versteht man dann in dem Fall unter Pop?
Wir haben tatsächlich eine klassisch-intellektuelle, komplizierte Ausbildung, wenn man dem so sagen kann, und bedienen das dann in erster Linie, wenn wir Stücke in Auftrag geben. Sobald wir selber Stücke schreiben, holen wir das nach, was wir in den anderen Stücken dann nicht ohne weiteres bekommen, und bedienen daher eigentlich auch dann die Pop-Ästhetik.
Da werden wir uns nachher garantiert noch ein Beispiel anhören. Aber trotzdem, ich weiß nicht so ganz genau, was ich mir nochmal darunter vorzustellen habe. Ihr macht vor allen Dingen eins, ihr macht sehr, sehr viele Stücke im Jahr.
Das ist so. Das Ensemble ist eines der aktivsten Ensembles weltweit. Mit im letzten Jahr über 70 Konzerten, nur mit neuer Musik.
Das heißt nicht über 70 Produktionen, sondern vor allen Dingen Sachen, die ihr vorgestellt habt.
Ja, also wir werden zum Teil hier eingeladen, zum Teil veranstalten wir die Konzertreihen selber, wie das eigentlich auch von der Schweiz aus her üblich ist, dass man Fördergelder bekommt, um verschiedene Tourneen zu machen. Die Programme, die wir spielen, sind, jetzt mal ein Beispiel zu geben, ein chinesisches Projekt, wo wir bis zu einem Dutzend Stücke in Auftrag gegeben haben, das dann auch in China gespielt haben, sei es in Shanghai, sei es in Peking, sei es in Hongkong, aber auch in den Staaten, wo ein Teil dieser Komponisten noch leben, und dann auch in Frankreich und in der Schweiz.
Ich habe mir mal einen kurzen Überblick hier besorgt. Da gibt es ein Stück, das heißt zum Beispiel Switzerland, ein anderes Stück wurde gerade eben erwähnt, China, ein anderes Stück Russia und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich noch diese durchnummerierten Geschichten. Was hat es damit auf sich?
Diese Länderbezeichnungen sind bezeichnet dann eben dann diese verschiedenen Projekte. Es gibt dieses Russia Project, das wird dieses Jahr dann stattfinden mit Aufträgen an sechs junge Komponisten aus Russland. Das China Project, wie schon bereits erwähnt, ist dieses Projekt, wo wir uns dann mit chinesischer Musik auseinandersetzen. Das Swiss Project, damit Schweizer Musik, also sprich mit der Musik aus dem Land, in welchem wir leben. Und diese durchnummerierten Stücke sind diese Musiktheater, die eben angesprochenen, die wir selber komponiert haben und mal rein technisch gesehen einfach die Durchnummerierung haben, also 1, 2, 3, dieses Jahr wird neu kommen 4. So hat man eigentlich auch dann die, wenn man das jetzt aus einem weiteren Winkel anschaut, Blickwinkel anschaut, eigentlich auch die Übersicht und die Entwicklung der verschiedenen Stücke, die aber natürlich sowohl stilistisch als auch inhaltlich nicht miteinander verwandt sind.
Wie kommt ihr auf die Ideen bei den Länderstücken? Ist es eigentlich klar, ihr schnappt euch ein Land, schnappt euch da ein paar Komponisten und die sollen mal loslegen. Aber wie kommt ihr selber auf die Ideen?
Wie soll ich sagen? Ich meine, wenn wir zum Beispiel jetzt Stücke in Auftrag geben bei anderen Ländern, so ist es eigentlich wie eine Art Spiegel. Nun, wir haben ja ziemlich viel Erfahrung gehabt mit neuer Musik aus Europa, und die Spiegelung durch Leute, die außerhalb Europa leben, ist uns insofern insofern sehr wichtig, also dass es eigentlich sehr viel wieder zurückgibt, um zu verstehen, was wir eigentlich tun. Und das verarbeiten wir dann auch im selben Schreiben wieder. Also es ist eigentlich wie ein Versuchen zu verstehen, wo wir stehen, woher wir kommen, wohin man gehen könnte. Und dann gibt es einfach Vorlieben. Nicht? Ich meine, Pop ist einfach auch ein Teil jetzt meiner persönlichen Vergangenheit, wo dann einfach auch auf ein Bedürfnis da ist, dies mit dem, was man dann zusätzlich dann gelernt hat, nicht nur so, wenn man so sagen will, mit der Muttermilch aufgesogen hat, das miteinander zu verbinden.
Das heißt, die Länder reflektieren sozusagen das, was ihr in Europa vorgefunden habt und spiegeln das so ein bisschen wieder.
Genau. Also wir spielen ja da nicht in dem Sinne chinesische Musik, sondern quasi neue Musik aus dem Blickwinkel von Leuten, die nicht in Europa leben.
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist ja ein Land dann die Schweiz. Und die Schweiz liegt ja mitten in Europa. Aber das hat damit nichts zu tun, dass ihr euch als Schweizer bzw. in der Schweiz lebend hier außerhalb Europas seht.
Also ich in meinem Fall bin Schweizer. Wenn es auch vielleicht jetzt so nicht so daher kommt, als würde ich jetzt so schweizerisch wechseln und denke, das wird anders, aber ich glaube, da hätte im Radio jetzt ein Problem, mich zu verstauen.
Ja, ein bisschen vielleicht, aber das ist eine andere Sache.
Ja.
Ja, aber ich meine einfach nur mal,
weil... Wenn wir natürlich Schweizer Stücke spielen, ist natürlich dann auch, woher kommen wir? Das sind Leute, die wir dann auch besser kennen. Und es ist dann auch, wenn man ins Ausland geht, immer auch nett, auch etwas mitzubringen aus dem Land, wo man selber lebt.
Das Stück, mit dem ihr euch in Basel beschäftigen werdet, ist das Stück Nummer 3. Das heißt, es ist dann kein Landesstück, sondern geht direkt nach Europa. Das heißt, für Europa eine zweite Sprache oder eine Sprache. Und jetzt muss ich mal hier ganz schnell suchen, ob ich das auch so schnell finde hier, was ihr mit der Sache machen wollt. Ja, ihr versucht mit Elektropop ein Kammeroper zu schaffen mit Werken für Stimme, Blockflöte und Elektronik. Und das Ganze soll spielerisch und musikalisch das Potenzial einer gemeinsamen europäischen Sprache auf der Basis von Esperanto, sprich europäisch, als globales ökonomisches Instrument hier darstellen. Das heißt, ein ziemlich praktischer Ansatz, den ihr hier dem Esperanto unterstellt. Wie seid ihr denn überhaupt eigentlich auf Esperanto gekommen?
Das hat verschiedene Gründe, aber ich glaube, der einfachste nachzuvollziehende ist eigentlich ein familiärer Bezug, der gegeben ist, über jemanden in unserer Familie, der einfach sich mit Esperanto lange beschäftigt hat, dass das spricht und sich auf europäischer Ebene auch politisch dafür engagiert, dass Esperanto als europäische Plansprache sich durchsetzen könnte. Das ist der prinzipielle Link. Und ich meine, dann gibt es natürlich einfach die Geschichte, die dahinter liegt. Ich meine, man beziffert. Also wenn man jetzt vergleichen würde, man nimmt die Staaten, man hat eine Ökonomie von, sagen wir mal, 300 Millionen Leuten und eine gemeinsame Sprache. Und dagegen hat man Europa mit etwa einer halben Milliarde Leute, aber 27 Sprachen. Den ökonomischen Verlust, den die Tatsache nach sich zieht, so viele Sprachen nebeneinander zu haben, durch Missverständnisse, Übersetzungsfehler oder einfach nur Zeit, die man braucht, um alles zu übersetzen, die wird, auch wenn die Zahl sicher tendenziell und schwierig zu beziffern ist, ist sie ziemlich hoch, die liegt bei etwa 5.000 Milliarden Euro jährlich. Jetzt ist die Frage, wo geschehen in der Politik die wichtigen Entscheidungen und welche Baustellen lässt man links liegen? Wenn man davon ausgeht, dass 10% dieser Ziffer vielleicht eingespart werden würde, wenn man auf Jurisprudenzebene, also in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und in der Gesetzgebung eine gemeinsame Plansprache hätte, da würde man im Jahr 500 Milliarden Euro sparen. Damit hätten sie das Rettungsschild nicht nur für Irland und Griechenland, sondern auch für Portugal, Spanien und Italien jährlich gedeckt. Und die Frage ist dann einfach, wie kommt es, dass man eigentlich Dinge, die sich prinzipiell einfach lösen lassen könnten, wenn man es wirklich wollte, nicht gelöst werden. Und das Stück setzt sich damit auseinander. Es hat 5 Teile, wobei der erste Teil wie ein Plädoyer ist für die Vorteile des Esperanto. Der zweite Teil einen Moment darstellt, wo die Sprache quasi sich auflöst und eine Leere entsteht. In einem dritten Teil kommt in einer sentimentalisierten Form die ursprüngliche Esperanto-Hymne, die eigentlich sehr idealistisch ist, taucht die dann auf. Und dann in einem letzten Teil, oder im vorletzten Teil, denn es geht dann noch so jetzt in einer Reprise, in diesem vorletzten Teil, werden nochmal wie die Schlussfolgerung daraus dargelegt in einer heutigen Sprache und mit einem Wahn, mit einem Wahnsinnsmoment kombiniert, wo man einfach darüber verzweifelt, dass das nicht umgesetzt werden könnte. Oder konnte, will ich sagen.
Ich würde mal sagen, wir hören uns oder versuchen es zumindest hier einfach mal ein Beispiel aus dem Stück hier an. Wieder ein kleines abruptes Ende, das heißt, ich kann jetzt hier wieder richtig ansetzen und ich habe ein Gespräch mit Xavier Hagen, habe ich es richtig ausgesprochen hier gerade?
Javier Hagen.
Wie nochmal?
Javier, das ist Xavier auf Spanisch.
Ah, Javier Hagen, ah, gut, okay, gut, naja gut, dann habe ich einfach Deutsch versucht zu interpretieren. Hagen, und das war hier gerade das erste Stück. Oder ein kleines Teilchen aus dem ersten Stück, beziehungsweise irgendwie nehme ich mal an, am Anfang von eurer Opera, von eurem Musical. Wie lange dauert denn das Ganze insgesamt gesehen?
Das ganze Stück dauert 70 Minuten.
Ja, wir haben uns vorher ein bisschen drüber unterhalten, über den ganzen Hintergrund von Esperanto, beziehungsweise haben vor allen Dingen erstmal die ökonomischen Vorteile von Esperanto herausgearbeitet. Aber du hast ja auch noch ganz andere Erfahrungen, zum Teil zumindest mit Esperanto gemacht, familiärer Art. Wie waren denn diese Erfahrungen? Das heißt, was für Erfahrungen haben denn eure Familienmitglieder mit Esperanto gemacht?
Mein Schwiegervater beispielsweise engagiert sich über Elingvo. Das ist ein zum einen ein Lernprogramm, zum anderen einfach auch eine Vereinigung, die sich dafür einsetzt. übersetzt, dass Esperanto in Europa als Europäer dann eigentlich gesprochen werden könnte. Dann gibt's weitere Links, also wir waren jetzt gerade vor kurzem in La Chaux-de-Fonds, wo das wichtigste Zentrum für Esperanto in der Schweiz und übrigens auch weltweit eines der wichtigsten Zentren ist, und haben dort mit Claude Dacon gesprochen, der seit Jahren das Archiv, das Esperanto-Archiv in La Chaux-de-Fonds betreut und der uns unglaubliche Geschichten auch zu dieser Sprache erzählt hat. Ja, das sind die einen Links, dann gibt es natürlich die musikalischen Links zum Stück. Wir sagen, wie ist Esperanto aufgebaut als Sprache? Die, ich meine, das jetzt vielleicht in zwei Sätzen zu erklären, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es gibt ein paar wesentliche Charakterzüge, also dass es zum Beispiel keine Ausnahmen gibt, dass man eigentlich aus Wortwurzeln die Funktionen von Wörtern bauen kann. Das heißt, die Sprache, man könnte fast sagen, funktioniert wie ein modulares System. Und so hat das Stück natürlich auch Entsprechungen. Wir arbeiten mit extrem wenig Material, so wie das Esperanto auch mit extrem wenig Grammatik arbeiten kann. Also um das auch zu benennen, es hat wenig Instrumente, es hat nur die Stimme, die Blockflöte und das Elektronik. Wir haben auf der Bühne vier Teilstellwände, würde ich sagen, die wir in verschiedenen Konstellationen auf der Bühne verteilen und so das Licht auch fahren. Gleichzeitig haben wir nur vier Lichtstrahlen, auch die stellen wir in verschiedenen Konstellationen auf die Bühne auf, um die verschiedenen Stimmungen herzustellen. Es gibt unzählige Metaphern, wie wir mit dem Licht dann arbeiten, sei es, dass zum Beispiel in der einen Stellwand das Grün auftaucht, was die Farbe des Esperanto ist, aber dahinter nur ein Schatten sichtbar ist, also nicht in dem Sinne eine Person aus Fleisch und Blut, sondern etwas, das eigentlich nur schemenhaft ist, nur nicht Realität ist. Es gibt eine Szene, in welcher ein ferngesteuertes Auto unterwegs ist auf dem Boden und dieses Auto irrt umher und hat aber ein kleines Flugzeug drauf, das man dann starten kann. Und wir hatten auch Publikum, die das wunderbar entschlüsselt hatten, als sie dann dieses Auto dann auf der Bühne gesehen hatten und sehen, okay, das fährt jetzt hier rein, es fährt da rein, es irrt rum, es hat keinen Ausweg. Und sobald dieser Helikopter dann startet, ist es wie, man muss quasi wie in eine andere Dimension aufsteigen, um zu sehen, wo eine Lösung sein könnte. Und so ist das ganze Werk eigentlich sowohl visuell wie musikalisch gespickt von solchen Sachen. Es gibt eine Nummer bei dem Plädoyer zu Beginn des Stückes, das eigentlich nur aus drei Tönen aufgebaut ist. Und das ist also so ein pentatonisches Motiv mit diesen drei Tönen, die natürlich in dem Sinne auch wie neutral sind. Weil es ist weder Dur noch Moll. Also man kann das dann, wie soll ich sagen, wie nach allen Seiten biegen, ohne dass man schlussendlich man verbleibt dann trotzdem immer in einer bedeutungsneutralen Zone, rein musikalisch gesehen.
Jetzt seid ihr hingegangen und habt vor allen Dingen den ökonomischen Charakter von Esperanto herausgestrichen, das heißt die im Grunde genommen rationalen, geistigen Vorteile von einer einheitlichen Zweitsprache dazu. Esperanto ist natürlich sicherlich sehr regelmäßig aufgebaut, auch rational geplant worden, aber jetzt ungefähr schon seit 123 Jahren in den Händen von Menschen, das heißt nicht von einem Menschen. Samenhof hat ja die Sprache maßgeblich am Anfang geprägt und dann 1887 letztendlich auf den Markt geworfen, sprich in einem kleinen Büchlein veröffentlicht, und seitdem pfuschen da die Menschen herum, das heißt hauchen dieser Sprache ganz schön viel Leben ein. Was kommt denn darüber von diesem Leben, von dieser quirligen Esperanto-Kultur in eurem Stück, wobei natürlich Esperanto immer auch noch sehr stark rational geprägt ist?
Es ist nicht so, dass wir im Stück jetzt Esperanto-Literatur verwenden. Also Esperanto-Literatur, es gibt ja Dichter, die sich auf Esperanto artikulieren. Es gibt eigentlich der größte Teil der Weltliteratur ist ins Esperanto übersetzt worden. Mit dem arbeiten wir nicht, weil das Stück eigentlich sich in erster Linie als ein politisches Stück versteht. Trotzdem, ich meine, die Menschen, die da drauf sind emotionale Menschen, Menschen, die eigentlich Emotionen herüberbringen möchten und die sich als emotionale Wesen verstehen. Und das ist eigentlich dann ganz klar auch zu spüren. Also man hat eigentlich wirklich das Gefühl, das ist jetzt nicht nur einfach eine Technokratensprache, sondern es ist einfach eine Sprache, in welchen Menschen einander begegnen können, einander auch verstehen können.
kann man sagen, ich lasse nochmal ein Stück hier spielen. Könnte unter Umständen hier 5 Minuten dauern. Ich würde mal sagen, dann breche ich einfach vorher ab und dann können wir uns ganz noch ein bisschen am Schluss hier unterhalten.
Ja.
Diese beiden Stücke, vor allen Dingen das Stück, das ich jetzt hier etwas früher abgebrochen habe, das könnt ihr auch hier im Internet hören oder sehen, wenn ihr einfach 3 auf Englisch eingibt, 3 und dann hier Esperanto und Basel und euch dann entsprechend auf die Webseite von diesem Stück hier durchangelt, nämlich UMS-NJIP, aber das kriegt ihr irgendwie gebacken. Und ich wollte eigentlich noch vom Herrn Hagen hier wissen, was es eigentlich so mit dieser Musik auf sich hat, weil richtig interpretieren kann ich das Ganze nicht. Und mir wurde vorhin natürlich schon einige Erklärungen hier zu solcher Musik gegeben.
Es gibt in dem Stück mehr, also eigentlich im Grunde genommen wie zwei Ästhetiken. Die eine hat dieses Pop-artige oder Techno-artige und das andere ist eigentlich sehr flächig, sehr ruhig und dann, wie wir Musiker sagen würden, ist auch mikrotonal. Also wo wir uns eigentlich im Millimeterbereich, sagen wir mal so, eigentlich bewegen würden. Wo man einfach quasi wie diesen Details, klanglichen Details auf die Spur geht. Andererseits gibt es eine Passage beispielsweise, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Esperanto-Sprache eine Art modularen Aufbau hat, gibt es auch Passagen, die eigentlich so aufgebaut sind, als dass im ersten Teil ein Dreitonmotiv erscheint, das sich, also dü-dü-dün, das ist das Motiv, das wird einfach dann rhythmisch variiert. Aber das ist skalenneutral. Dieses Motiv gibt es eigentlich in jeder diatonischen Skala, von denen gibt es 7 in unserem Tonsystem. Und das ist eigentlich wie der gemeinsame Nenner aller dieser Skalen. Also so sind wir eigentlich da auf neutralem Boden und können eigentlich so musikalisch sinnbildlich das auch umsetzen.
Ihr habt jetzt dieses Stück gespielt bereits seit Herbst 2010. Wie reagiert ein Publikum auf solche Stücke? Wie reagiert ein Publikum auf ein im Grunde genommen auch politisches Stück?
Das war ganz erstaunlich. Wir hatten vor allem an der Premiere, das war echt ein Erlebnis, weil wir sowas eigentlich noch selten gehabt hatten. Als dass die Leute aus der Premiere rauskamen und einfach 2-3 Stunden da noch blieben und über das Stück sprachen. Seien wir ehrlich, ich meine, normalerweise geht man in ein Konzert, kommt man raus, war ein schönes Stück und dann geht man nach Hause oder trinkt ein Bier und spricht über das, was eigentlich einem sonst beschäftigt. Aber dass die Leute sich wirklich von der Idee packen ließen und dachten, ja, also wo wir dachten, Mensch, die können die ganzen Metaphern entschlüsseln und fragen hier nach und fragen danach und kommen selber auf Ideen und sagen, ja Mensch, sollte man das jetzt wirklich tun oder nicht und was, wie ist denn das möglich und wo kann man sich informieren und wir machen also wirklich die Erfahrung, dass die Leute sich wirklich mitnehmen lassen, eigentlich emotional gepackt sind, vom Inhalt gepackt sind, verwirrt im guten Sinne, als dass sie dann einfach dadurch Fragen stellen und nach Antworten suchen.
Jetzt werdet ihr das Stück noch ein paar Mal aufführen. Jetzt hier in dieser Woche seid ihr gerade aktuell in Basel. Wo geht's denn dann weiterhin?
Noch einmal in Basel, Ende März, im Gardinau. Also in dieser Venue da für neue Musik am Badischen Bahnhof. Und hernach am Avignon Festival in Frankreich, wo, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, wir das auch sogar live streamen werden auf dem Esperanto-Fernsehen.
Das heißt, da kann man das dann live sozusagen, allerdings nicht mit der entsprechenden ja, hautnahen Atmosphäre erleben am ja, PC.
Das ist tatsächlich so, aber ich meine, es ist auch eine wunderbare Form, eigentlich diese Message und diese Option eigentlich auch so einem größeren Kreis näher zu bringen über das Live-Erlebnis hinaus. Ich meine, das Avignon-Festival ist abgesehen davon riesig. Also ich meine, da muss man sich grundsätzlich unbedingt Sorgen machen, dass man jetzt nicht genug Leute auf dem Platz hätte. Höchstens irgendwie, dass die Leute dann wirklich auch das eigene Stück dann schauen kommen. Aber uns ist auch ein Anliegen, die Themen, die wir damit ansprechen, eigentlich möglichst auch weit zu streuen. Und das ist eigentlich uns auch gelungen. Ich meine, jetzt gerade auch über Esperanto-Kreise, wo bis zu den chinesischen Zeitschriften darüber berichtet hatten, dass das stattgefunden hat, wir Rückmeldungen hatten, wirklich von rund um den Erdball, sei es von höchster Instanz, also zum Beispiel den Herrn Buller vom Welt-Esperanto-Bund, bis hin zu Leuten, die uns im Internet dann aufgespürt haben, die Videos gesehen haben, aus Brasilien, aus Russland, und sich zurückgemeldet haben und einfach ihre Feedbacks gegeben haben.
Eine tolle Geschichte. Jetzt zumindest hier seid ihr in Basel selber zu erleben. Habe ich jetzt noch was vergessen zu fragen? Okay, dann danke ich auf jeden Fall mal für das Gespräch. Das war Xavier Hagen. Ich habe es jetzt einfach mal wieder ein bisschen deutsch ausgesprochen von UMS NJIP.
Ja, UMSNJIP. Genau.
UMSNJIP. Okay, genau. Merci. Ciao.
Vielen herzlichen Dank.
Das war das Esperanto-Magazin hier auf der 102,3 MHz. Verantwortlich für die Sendung war Konrad. Und wer sich für die Elektropop-Opera interessiert, einfach mal ausgoogeln, eingeben hier Esperanto Basel Oper und dann nachlesen.